Ich habe die große Freude über die Geschichte vom reichen Jüngling zu predigen. Das ist nämlich der Predigttext des heutigen Sonntages. Ich lese die Geschichte aus Markus 10 vor. Und als Jesus hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Jüngling aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Wort des lebendigen Gottes. Also, ein junger Mann kommt auf Jesus zu und stellt eine Frage, von der eigentlich Pfarrer träumen, dass man sie das mal fragt. Guter Meister, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Eine Frage, die heute kaum jemand so stellen würde. Säkular gewendet heißt diese Frage: Wie muss ich leben, damit mein Leben gelingt? Auch eine super Frage. Und Jesus nennt als Spielregel die 10 Gebote. Du kennst die 10 Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden und so weiter. Und dann ist die Antwort des jungen Mannes schon ziemlich überraschend. Er sagte: Das habe ich alles gehalten, und zwar von Jugend auf. Und ich sage mir: Ey, was ist das denn für ein klasse Typ? Nämlich jung, gebildet, vermögend, moralisch hochstehend, gläubig, demütig. Eigentlich gibt es so eine Spezies gar nicht. Aber hier in der Geschichte schon, er kommt und kniet sich vor Jesus nieder. Ich stelle mir vor, ich wäre in dieser Geschichte dabei gewesen, als einer der Jünger, und dann hätte ich Jesus erstmal beiseite genommen und hätte ihm gesagt: Ey, Jesus, das ist ein super Typ. Was wäre das für ein klasse Jünger? Hol den in unsere Truppe und stoß ihn nicht vor den Kopf. Versau's bloß nicht. Und was macht Jesus? Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und die Reaktion des jungen Mannes: Betrübt, traurig, geht er weg, denn er war sehr reich. Und ich wende mich an Jesus und sage: Oh nein, du hast es versaut, du hast ihn verprellt. So baut man doch kein Team auf. Das war wirklich ein Spitzentyp. Wie konntest du den laufen lassen? Und überhaupt, warum diese völlig überzogene Forderung? Ich meine, als wir vor einigen Monaten beim Pharisäer Simon zu Gast waren, du erinnerst dich, der ist auch ziemlich reich in seinem prächtigen Haus, da hast du kein Wort gesagt, dass er sich von seinem Besitz trennen muss, sein Haus verkaufen soll, und heute das. Und um nicht noch an eine Geschichte zu erinnern, dein Freund Nikodemus, du weißt schon, wen ich meine, den von der High Society, Ratsmitglied, einflussreicher Politiker,
auch stinkreich, dem hast du noch nie was gesagt, mit der soll sein
Besitz verkaufen.
Und überhaupt, der stinkreiche Zachäus, dieser Betrüger, als du in seinem Haus warst,
du hast nicht von ihm verlangt, dass er alles verkaufen muss. Ich meine, er kam selber auf die Idee und sagte, wenn ich, ja, ich will es den Armen geben und wenn ich jemanden betrogen habe, will ich ihm es vierfach zurückzahlen.
Da hast du es nicht gesagt. Und heute, wieso gerade der?
Ja, warum gerade der? Habe ich mich auch gefragt. Warum gerade der? Warum diese überzogene Forderung? Um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, stellen Sie sich mal Folgendes vor. Ein junger Mann kommt zu mir. Er sagt, er möchte gern gläubig werden, er möchte Jesus nachfolgen. Er möchte sich taufen lassen. Und ich sage, wunderbar, ist ja alles ganz schön. Aber ich möchte, dass du erstmal dein gesamtes Konto leer räumst und das Geld der Gemeinde gibst und Wohltätigkeitsorganisationen, Brot für die Welt ein bisschen was, Amnesty International und so weiter. Stellen Sie sich das mal vor und stellen Sie sich vor, was dann die MZ über mich schreiben würde. Und nicht nur das, sondern für einige unserer atheistischen Freunde wäre es wieder mal ein Beweis, dass die Kirche eben doch nur hinterm Geld her ist. Also warum diese überzogene Forderung an diesen Mann, an diesen reichen Jüngling? Ich denke, dass genau in dem Bereich Geld und Besitz sein spezielles Problem lag. Ich meine, es gibt Dinge, die uns von Gott trennen, die uns davon abhalten, den Glauben, das Reich Gottes zu empfangen. Ich nenne mal ein paar, damit wir ein Gespür kriegen, worum es eigentlich geht, was uns wirklich von Gott trennen kann. Das Erste, was mir eingefallen hat, ist Rassismus. Rassismus ist ein Schlag in das Angesicht des Schöpfers. Rassismus geht gar nicht. Oder Hass und Unversöhnlichkeit, wenn wir in Unfrieden mit Menschen leben, wenn wir nicht um Vergebung bitten können, wenn wir anderen, die an uns schuldig geworden sind, nicht vergeben können, das trennt von Gott. Oder wenn wir andere Menschen ausbeuten, auf ihre Kosten leben, wenn wir betrügen, wenn wir die Ehe brechen und so weiter. Aber das Problem des jungen Mannes war Besitz. Er hatte sein Leben offensichtlich ans Geld gehängt. Und die Frage ist, wieso trennt uns die Liebe zu Geld und Besitz von Gott? Ich meine, wir brauchen Geld und Besitz, wir müssen schließlich essen, trinken, leben in dieser Welt. Jesus hat einmal gesagt, ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Warum eigentlich kann Geld und Besitz zu einem Götzen werden? Wir sehen sie auch in dieser biblischen Geschichte. Nicht alle haben ein Problem damit. Aber dieser Jüngling schon. Geld und Besitz kann für uns sehr, sehr wichtig werden, denn es gibt uns vier Dinge. Vier Dinge empfangen wir. Das erste, Unabhängigkeit. Es ist herrlich, wer Kohle hat, der ist irgendwie unabhängig. Aber die Gefahr ist, wir verlassen uns auf das Geld statt auf Gott. Und wir haben es jetzt gemerkt, als vor einigen Jahren diese Finanzkrise war, wie trügerisch Reichtum ist. Und es gab viele Fälle, wie Reiche arm geworden sind, ja sogar arbeitslos. Was ermöglicht uns Geld und Besitz noch? Geld, Besitz steht für Erleben, für Luxus, für Reisen, für Klamotten, für teure Autos, also das, was das Leben angenehm macht. Drittens, Besitz steht für Sicherheit. Wir können unser Leben und unsere Umgebung besser kontrollieren und es gibt uns Geborgenheit. Ich meine, man fühlt sich schon extrem ungeborgen, wenn vor der Zahl im Konto ein Minus ist, also wir rote Zahlen haben, also wenn wir im Minus sind und wenn das dann ein Dauerzustand ist, ein bisschen mehr, fühlt man sich echt ungeborgen. Und wofür steht es noch? Geld gibt uns das Gefühl, ich bin wichtig.
Ich habe mich bei der Vorbereitung der Predigt gefragt, was das wohl für ein Gefühl ist, wenn man aus einem Ferrari steigt.
Ich meine, erstmal ist ein Ferrari ja auch nur ein Auto, das dazu dient, einen von A nach B zu befördern. Aber was gibt das eigentlich so an der Tankstelle? Man steigt da aus.
Ich glaube, man fühlt sich richtig wichtig. So, ha, ich bin's einer, ich hab's geschafft, ich bin kein Loser, ich kann mir das leisten.
Und es führt natürlich auch zur Prahlerei, dass man sich über die Armen und über die nicht so Erfolgreichen erhebt. Liebe Freunde, was ich jetzt sage, brauche ich Ihnen eigentlich gar nicht zu sagen. Ich sage es aber trotzdem. Wir leben in einer Gesellschaft mit dem größten Reichtum und Wohlstand in der Geschichte. Noch nie war eine Gesellschaft so reich. Noch nie. 5% besitzen 70% des Einkommens der ganzen Welt. Und wenn Sie in Deutschland leben und einen Job haben, dann gehören Sie, dann gehöre ich zu den 5%. Sie können also ganz getrost, ich weiß, man empfindet Reichtum, man empfindet, es gibt immer Leute, die reicher sind, man empfindet sich ja immer als arm und das Geld, zumindest in meinem Fall, Geld reicht nie so ganz. Aber dennoch, wir gehören fast alle hier wirklich zu den Reichen in dieser Welt. Und ich frage mich, wenn wir so reich sind, warum geben wir nicht mehr Geld weg? Stellen Sie sich vor, die alleinerziehende Mutter mit 4 Kindern, die in ihrer Nachbarschaft wohnt und keinen Job hat, warum schenken wir ihr nicht einfach jede Woche oder jeden Monat 50 Euro? Und stellen Sie sich vor, das spricht sich herum, Christen sind Leute, die Geld verschenken an Bedürftige. Was für ein Glück, wenn sie einen Christen in ihrer Nachbarschaft haben. Woran erkennen wir eigentlich, dass nicht wir das Geld haben, sondern dass das Geld uns hat? Woran erkennen wir eigentlich, ob wir nicht vielleicht so auch dieser Typus reiche Jüngling sind, wie in dieser Geschichte? Es gibt sozusagen ein Check-up. Ein Check-up, ob ich unter der Macht des Geldes stehe. Sehr interessant, das möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Und zwar kann man das ziemlich leicht rausfinden, ob man selber unter der Macht von Wohlstand und Besitz ist. Und zwar, indem man sich 2 Fragen stellt. Die erste Frage, wie stehen wir zu reichen Menschen? Lehnen wir sie ab? Beneiden wir sie? Wie geht es uns, wenn wir zum Beispiel beim Arzt sind und dort eine Klatsch, wir würden also das natürlich nie kaufen und lesen, aber beim Arzt ist es langweilig, da liegen auch die Klatschzeitungen aus und lesen in der Klatschzeitung, so über die Reichen oder so, wie reagieren wir? Verachten wir sie? Beneiden wir sie? Beide Reaktionen zeigen, dass wir unter der Macht des Geldes stehen. Wir haben kein entspanntes Verhältnis. Wir können es anderen nicht gönnen, dass sie reich sind. Das zeigt, dass wir selber unter dieser Macht sind. Der zweite Check-up für diese Frage ist, wie stehen wir zu armen Menschen? Respektieren wir sie? Lieben wir sie? Was ist uns, wenn uns einer entgegenkommt, ungepflegt, unrasiert, nicht gut riechend? Schauen wir auf ihn herunter? Machen wir gar einen Bogen um ihn? Unsere Reaktion, wenn wir nicht liebevoll und nicht entspannt damit umgehen können, wenn wir der Armut begegnen, das zeigt, dass wir selber ein Problem haben und unter der Macht des Geldes sind und vielleicht auch Angst vor einem sozialen Abstieg haben. Ich bin ja Berliner und wenn man in Berlin mit der S-Bahn unterwegs ist, dann wird man ständig angehauen. Hast du mal einen Euro, hast du mal einen Euro, hast du mal einen Euro. Es ist eigentlich ziemlich nervig, aber ich habe es mir angewohnt, jeden Tag kriegt jemand was und zwar immer der Erste. Der hat dann halt Glück gehabt und die anderen, die kommen, sage ich, oh nee, hab heute schon. Aber es ist mir einfach so, diese Haltung zu entwickeln, ist mir ganz wichtig. Wenn Jesus unser Leben bestimmt, dann müssen wir auch großzügig werden. Und dann brauchen wir ein entspanntes Verhältnis zu Geld und Besitz. Mir ist es ein Anliegen, wenn, wenn ich irgendwo bin und es fehlt jemand ein Euro oder was oder so. Dann, kürzlich war ein Konzert, eine Lesung, eine alte Dame, der war der Eintritt zu teuer. Ja, und so eine Haltung, der war der Eintritt zu teuer, habe ich gesagt, ja, ich gebe Ihnen jetzt gern, hier haben Sie 10 Euro, können Sie sich den Eintritt leisten. Die war ganz glücklich, und dass sie da, es war ein besonderer Vortrag, dass sie in diesen Vortrag gehen konnte. Wir müssen so eine Haltung entwickeln, Großzügigkeit, weil wir Liebe und Barmherzigkeit empfangen haben als gläubige Menschen, sollen wir diese Liebe und Barmherzigkeit mit anderen teilen. Der junge Mann hatte genau das Problem, dass er sein Leben an Geld und Besitz gehangen hatte. Wenn Christus unser Leben prägt, wenn das Evangelium uns verändert, dann entwickeln wir einen anderen Lebensstil. Ein Lebensstil, der geprägt ist von Großzügigkeit, von Geben, von Teilen. Christsein heißt, dass wir leben und lieben in dieser Welt aus dem Geist Jesu Christi, aus seiner Gesinnung und aus seiner Kraft. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Thank you.